Mhm. Wir machen das einfach wie beim Film. Da wartet man.
Ja?
Ja, klar. Wenn das Flugzeug fliegt, dann ist so, okay, Achtung, Ton auf. Dann wartet man und wenn es ruhig ist, dann geht es wieder weiter. Also wir können das heute genauso machen.
In dieser schönen Lobby.
Im Leben nicht.
Es folgt
Im Leben nicht.
Der ehrliche Trierer Podcast mit Christoph Jan Longen.
Präsentiert vom Trierischen Volksfreund.
Und damit herzlich willkommen zum ehrlichen Trierer Podcast, der heute wieder in Berlin aufgezeichnet wird, im Steigenberg am Hauptbahnhof. Ich treffe hier eine Regisseurin, eine echte Filmemacherin aus Trier, die ihren Weg gegangen ist. Ihre ersten Meter auf der Bühne machte sie am Stadttheater in Trier, studierte dann Theater, Film- und Fernsehwissenschaft und Pädagogik in Deutschland, Italien, Frankreich und Kanada und Filmregie an der Kunsthochschule für Medien in Köln. Sie produziert für den WDR und für Arte und ihr aktuelles Werk Dancing Heartbeats ist vor wenigen Tagen uraufgeführt worden. Auch darüber wollen wir sprechen mit Lisa Wagner. Hi Lisa.
Hi.
Also ich bin immer noch überrascht, wen man immer so kennenlernt auf Partys in Berlin. Und da gibt es ja immer so diese guten Feen, die dann durch die Flure laufen und sagen, ey, die kommt auch aus Trier und dann warst du plötzlich da.
Ja, genau. So kann man das beschreiben. Also ich freue mich auch immer krass, wenn ich jemanden aus Trier treffe und da muss ich irgendwie immer gleich hin und fragen, hey, wo warst du auf der Schule?
Ist das so deine Einstiegsfrage?
Ja.
Du bist schon mal so im Auto hinterhergelaufen mit Trierer Kennzeichen, um zu gucken, wer das ist?
Ja, da guckst du, ne? Also pass mal auf, ich erzähl dir was. Ich war ja ganz viel auf Fuerteventura in der letzten Zeit, hab da gesurft, wollte da auch hinziehen und irgendwie so war richtig vernarrt. Und das erste Mal, als ich da war, sehe ich auf einmal so ein Trierer Kennzeichen. Und ich dachte so, okay, ich muss sofort aussteigen, diesen Typen anhalten. Ich bin ihm wirklich hinterhergefahren und dachte so, okay, hier in Lacharis kann man nirgendwo hin, der fährt wahrscheinlich auch zum Surfen. Ja, und dann habe ich ihn gefragt, sag mal, du hast Trierer Kennzeichen, bist du Trierer? Ja, ich hatte da mal kurz angehalten.
Er hat gesagt, nein, ich komme aus Tirana eigentlich.
Genau. Nee, da hat er gesagt, ja, krass. Und ich so, hä, okay. Und und der war dann irgendwie so ein guter Freund geworden eigentlich letztendlich. Und ich habe mich total wohl gefühlt, weil wenn man so in der Fremde jemanden aus der Heimat, so aus wirklich dem Ort trifft, in dem man irgendwie so ganz viele Kindheitserinnerungen hat, dann ist das irgendwie so total besonders.
Wie oft fährst du noch zurück?
Ich versuche einmal in 2 Monaten so ungefähr. Ich würde gerne jeden Monat nach Trier fahren, aber das schaffe ich nicht.
Das ist jetzt eigentlich auch mal so ein Geheimnis verraten. Ich habe letztens mal geschaut und es gibt tatsächlich Ryanair-Flüge. Die kosten 15 Euro von Berlin nach Luxemburg.
Das dürfen wir aber nicht.
Nee, würden wir nie sagen. Ist Filmemachen eigentlich so deine Bestimmung oder nur dein Beruf?
Oh, meine absolute Bestimmung. Also ich glaube, das kann man gar nicht machen, wenn man nicht total brennt so. Mit allem, was man hat. Aber brennen ist natürlich auch immer so ein bisschen, da muss man auch aufpassen, dass
kein Burnout wird auch.
Ja, genau, dass man nicht verbrennt. Aber es lodert ganz schön dann. Also, und man muss irgendwie das machen. Und ich glaube, das ist auch die Kraft, die man braucht, um diese ganzen Widerstände, die in so einem ziemlich langen Filmprozess irgendwie immer wieder aufkommen, die man überwinden muss sozusagen. Und da hilft einem dieses Feuer schon, dass man für das brennt, was man tut und besonders für die Stoffe, die man umsetzt.
Was war bei dir so das Streichholz, das dich entzündet hat?
Ich habe irgendwie andere Sachen studiert nach dem Abitur, also angewandte Wirtschaftssprachen im Ausland und irgendwie war ich dann in Kanada und habe auf einmal so gemerkt, ich habe ein Videotutorium gemacht. Das heißt, ich bin auf die Straße gegangen mit so einer riesengroßen Videokamera, da steckte man noch so Videokassetten rein.
Um zu gucken, was passiert.
Nee, also da mussten wir irgendeine Umfrage machen für irgendein Fach, ich weiß schon gar nicht.
Vox Pops, so Vox Populi, sagt man da, ne?
Ja, genau. Und ich weiß es wirklich nicht mehr, es ist schon zu lange her. Ich weiß nur noch, dass meine Freundin und ich, wir hatten wahnsinnig Spaß und ich war irgendwie immer diejenige, die interviewt hat. Und es war in Montreal und mir hat das echt so Spaß gemacht. Und da wusste ich so, ich muss das machen, ich muss nach Deutschland zurück, ich muss irgendwas damit machen.
Da warst du ja schon in Kanada, aber das muss ja irgendwie vorher schon mal was in der Kindheit gewesen sein, was dich dem Film näher gebracht hat, dass dich da ein Film besonders inspiriert hat oder du deine ersten Erfahrungen gemacht hast im Dokumentieren von etwas oder in der Beobachtungsgabe. Da gibt es bestimmt irgendwie so ein Schlüsselerlebnis.
Also ich habe immer gerne geschrieben schon. Als Kind auch und beobachtet. Ich war als Kind ziemlich schüchtern, also was man vielleicht jetzt gar nicht mehr so denken würde und ziemlich introvertiert. Jetzt höre ich schon meine Brüder lachen, aber Also ich war nicht jemand, der gesagt hat, so, ich habe ein Foto gesehen und dann wollte ich das machen, oder ich habe einen Film gesehen und deswegen bin ich an die Filmuniversität gegangen. Also nee, ich wollte eigentlich Menschen kennenlernen, aber war irgendwie auch schüchtern. Und ich glaube, so manchmal hat mir das Medium, als ich wirklich noch klein war, so 6, 7, hat mir das Medium vielleicht gefehlt. Und dann habe ich dann angefangen, auch als ich dann schreiben konnte, Tagebücher zu schreiben und sowas, also Geschichten sozusagen zu erzählen, eigentlich hauptsächlich mir selbst. Und ich glaube, das ist schon etwas, das ist eigentlich das Schlüsselerlebnis, weil ich glaube, es geht darum, gerne Geschichten zu erzählen.
Wenn du jetzt Regisseurin bist oder Filmemacherin, was ist dir da lieber als Begriff?
Also Regisseurin können die meisten nicht aussprechen, deswegen sage ich oft Filmemacherin, wenn es einfach und schnell gehen soll. Damit ich mich selber nicht verhaspel, natürlich. Nein, aber ich finde, Regisseurin greift manchmal vielleicht im Dokumentarfilm ein bisschen kurz, aber ich bezeichne mich trotzdem meistens als Autorin und Regisseurin.
Du hast dich für Doku entschieden, Dokumentationsfilme anstatt für Spielfilme. Warum?
Also Dokumentarfilme sind für mich einfach, es liegt mir mehr. Ich wollte an der Hochschule eigentlich Fiktion machen und da habe ich auch Fiktion gemacht. Aber angefangen habe ich mit Dokumentarfilm, ich glaube, weil es ganz schlicht und ergreifend einfacher ist. Man zieht los, macht meistens selber Kamera, macht irgendwie noch selbst Ton oder hat eine Freundin dabei. Also wenn man noch nicht an der Filmhochschule ist, ist der Zugang leichter. Und ich glaube, dann an der Filmhochschule wollte ich das nutzen, dass ich diese ganze, die Kameratechnik, die Strukturen hatte und deswegen Fiktion machen. Aber als ich dann meine Fiktion gemacht hatte, bin ich doch wieder zurück zum Dokumentarfilm, weil ich gemerkt habe, dass wenn ich ein Drehbuch geschrieben habe und es dann gedreht habe, danach will ich in der Fiktion irgendwie nichts mehr wissen davon. Das hat mich irgendwie fast nicht mehr interessiert, schon als ich im Schnitt war, nicht mehr richtig. Und beim Dokumentarfilm ist es anders, da entsteht der Film ja zum großen Teil im Schnitt. Und irgendwie ist die Arbeit mit den Menschen auch anders als mit Schauspielern. Das ist natürlich auch sehr schwierig, aber es ist immer so Segen und Fluch zugleich, weil man diese menschliche Komponente ja immer hat. Das sind halt keine meine Protagonisten, so nennen wir ja die Menschen, mit denen ich drehe. Die habe ich ja nicht eingekauft und die müssen auch nicht mein Drehbuch erfüllen, sondern ich begleite sie in einem Stück, in einem kurzen Abschnitt ihres Lebens.
Im Endeffekt ist es ja dann das Tagebuch für andere, weil du beim Tagebuch ja auch das runterschreibst, in Anführungszeichen, was dich gerade bewegt, ohne fiktional zu sein. Und durch das Lesen des Tagebuchs im Anschluss weißt du ja dann auch erst, in Anführungszeichen, wie du dich gefühlt hast.
Ja, also man kann sagen ja, aber es ist nochmal ein bisschen anders, weil ich versuche natürlich, die anderen zu verstehen. Aber es ist natürlich meine Brille, ja klar, und es ist meine Perspektive, es ist immer eine Außenperspektive, aber ich versuche, was ich ja besonders mache, ist der künstlerische Dokumentarfilm, der beobachtende Dokumentarfilm, und da versuche ich natürlich viel Raum den Protagonisten zu geben und wirklich zu verstehen, was macht die aus, was ist deren Struggle, was ist deren Liebe, was passiert da eigentlich gerade in deren Leben, und natürlich hat das dann auch was mit mir zu tun und wir treten ja auch in Verbindung. Das heißt, da entsteht ja auch ein im besten Fall gemeinsamer Wille, eine Geschichte zu erzählen. Und ich versuche schon, die Geschichte so zu erzählen, dass ich denen gerecht werde. Als wenn wir das auf unsere 3 B-Girls in Dancing Heartbeats sozusagen übertragen, dann ist es mir schon das Allerwichtigste, ist eigentlich immer, dass die B-Girls sich repräsentiert fühlen in dem Film und dass sie die Protagonisten nicht denken danach, huch, das hat ja gar nichts mit mir zu tun, das bin ich ja gar nicht. Die müssen sich schon wiedererkennen.
Dancing Heartbeats, dein aktuelles Werk. In wenigen Sätzen, worum geht's?
Also es geht ums Gewinnen, es geht ums Verlieren, es geht um die Suche nach sich selbst und es geht um die Liebe zum Tanz.
Wer sind die Figuren, die dort auftreten?
Das sind 3 unfassbar tolle Frauen. Also Breakerinnen, das heißt Tänzerinnen, die Breakdance oder Breaking, sagt man eigentlich, tanzen. Und das ist einmal B-Girl Jilu, dann ist es B-Girl Viola und B-Girl Frost, die 3. Und dann gibt es natürlich noch viele andere Menschen, die in der Doku auftauchen, aber um die geht's.
Es gibt ja dieses Goethe-Zitat, greif nur hinein ins volle Menschenleben, egal wo du es packst, ist interessant. Wusstest du also, wenn du diese 3 Protagonistinnen begleitest, dass da im Endeffekt irgendwas passieren wird, was jetzt gerade so wesentlich ist für deren Leben, für deren Etappen, die die laufen? Oder war das vorgegeben, dass da einige sich in Vorbereitung auf einen Wettbewerb befunden haben oder bestimmten Zäsuren ihres Lebens? Wie würdest du das jetzt so rückblickend betrachten?
Ja klar, also das ist ja ein Kinofilm und der muss ja gut recherchiert sein. Da gibt es, also wir haben sehr viele Fördergelder bekommen. Also an der Stelle nochmal natürlich Danke an alle. Und da muss man natürlich im Vorfeld schon genau wissen, was möchte man eigentlich für eine Geschichte erzählen? Wo liegt der Fokus?
Damit bewirbst du dich ja auch um die Fördergelder.
Genau, also es ist so, man startet eigentlich immer ins Leere. Man schreibt ein Kurzexposé und dann versucht man dann schon den Produzenten zu finden, der mit einem arbeiten will, der sucht einen Fernsehsender. Man geht zusammen in verschiedene Förderinstitute und bewirbt sich. Also das sind sehr lange Prozesse auch. Also ich habe an dem Film insgesamt 5 Jahre gearbeitet. Das heißt, da gehen locker mal so 1,5 drauf für die ganze Recherche, Schreiben und die Finanzierung.
Wie hast du gecastet?
Ich habe das ja mit Elke Brugger zusammen entwickelt, der Co-Autorin, und wir sind tatsächlich in Trainings gegangen. Und Elke hatte auch die Idee zu dem Film, weil sie hat früher getanzt und also gebreakt. Und sie kannte sozusagen schon Gilo und Frieda. Und Frieda ist ja seit, ich glaube, über 20 Jahren schon dabei. Gilo auch, glaube ich, seit 15, 16. Also es ist wirklich, das sind so die B-Girls der Szene. Und ja,
ist Berlin so die Hauptstadt in Deutschland davon?
Kann man so nicht sagen. Das verteilt sich eigentlich auf ganz Deutschland. Aber Gilo wohnt mittlerweile hier. Sie ist ja auch so die Olympia-Hoffnung für die Olympiade jetzt in Paris.
Also Breakdance ist so olympisch?
Es wird gerade olympisch. Das heißt, es ist total toll, dass es dieses Jahr zusammen mit Surfen, also Surfing und Skaten, einfach eine olympische Sportart ist. Und das Krasse ist, es wird wahrscheinlich danach nicht mehr sein. Also das heißt, alle, die jetzt antreten werden, also die Senioren, ne, die werden richtig Gas geben.
Schafft der Status, Medaillenhoffnung zu sein, was Gilo ja ist, auch so eine Form von Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau und auch zwischen den Sportarten, wenn Breakdancen jetzt eben auch zeitweise olympische Disziplin ist? Weil im Medaillenspiegel sind dann wieder alle gleich. Also wenn da eine Goldmedaille bei rausspringt, dann ist das ja genauso wertvoll wie jemand, der jetzt beim Turmspringen oder beim Fußball Gold gewinnt.
Das ist natürlich das Ziel jetzt von Gilo. Sie trainiert natürlich hart und macht die ganzen Qualifikationen in Shanghai und in Budapest und so weiter. Und sie hat diesen Battle-Fokus, also da wirklich was zu holen, das ist klar. Ja, aber du sprichst was ganz Wichtiges an, also Chancengleichheit fängt viel früher an. Und also bei Olympia natürlich, klar, das ist natürlich das, wo das auch wahrscheinlich sichtbar wird, dass es einfach sehr wenige B-Girls nämlich gibt. Und es ist nach wie vor eine sehr männerdominierte Sportart. Oder ja, ich sage ja auch mal sehr gerne Macho, weil es ist einfach so. Also es ist sehr, sehr hart, sich als B-Girl da einen Raum zu schaffen und sich durchzusetzen. Und die drei, die ich jetzt im Film habe, die habe ich natürlich gesucht in der Recherche und in den Trainings. Und die haben sich halt extrem durchgesetzt, aber waren auch sowas wie Frieda extrem früh in der Szene. Also Frieda war eines der ersten B-Girls und hat halt dann auch die europaweit erste B-Girl-Crew sozusagen gegründet, die Dirty Mamas und so weiter. Also die haben richtig Breaking- und B-Girl-Geschichte geschrieben. Und ich würde sagen, jetzt die nächsten Generationen, die jetzt heranwachsen, die haben halt schon Mentorinnen.
Damit auch weibliche Vorbilder, ne?
Ja, klar, genau.
Also das ist ja beim Fußball genauso. Wenn du Mädchen oder jetzt junge Frauen fragst, wer deren Vorbild ist, dann kommen zum ersten Mal auch weibliche Spielerinnen, die da genannt werden. Und eben keine Männer, weil es vorher nichts anderes gab. Das ist ja auch ein mega Wandel.
Ja, genau. Und die Frage ist ja auch immer, gab es nichts? Also, oder wurden sie nicht sichtbar gemacht? Also, ich versuche die wirklich in fast all meinen Filmen, glaube ich, immer wieder, also sind mir diese Frauen so wichtig, dass ich sie sichtbar mache. Ich weiß noch in Trier, habe ich meinen Lebenslauf irgendwie aktualisiert und dann ist mir aufgefallen, dass ich schon in der 13. Klasse mussten wir so eine Jahresarbeit machen. Und da habe ich ein Stück.
Auf der Schule warst du?
Auf der Waldorfschule natürlich.
Wolfsberg oben.
Auf dem Wolfsberg, ja, bei den
Schulen. Der 8 damals, gell?
Ja, Maria Hof. Ja, also genau. Ich kann auch meinen Namen tanzen, falls du das meinst. Genau, also ich habe da ein Stück inszeniert. Ich habe mir ausgesucht, als Jahresarbeit mich ein Jahr lang mit einem Theaterstück zu beschäftigen und das zu inszenieren, Schauspieler zu suchen. Und es war von Christine Brückner, wenn ungehaltene Reden von ungehaltenen Frauen, wenn du geredet hättest, Desdemona oder irgendwie so. war der Titel, wenn ich mich nicht ganz genau täusche. Und da habe ich drei Frauen schon inszeniert. Und also es geht immer irgendwie um Frauen, um Sichtbarkeit, um eine Bühne zu geben. Weil, oder auch wenn ich mein Team auswähle, ich habe bei Dancing Heartbeats fast ausschließlich versucht, ein Frauenteam zu haben.
Es dauert auch super lange, bis der erste männliche Akteur spricht.
Ja, das war mir auch total. Also da habe ich nicht so drauf geachtet, wann der jetzt spricht, aber eigentlich
so nach einer Stunde gefühlt so.
Spricht überhaupt jemand? Nein, aber es ist halt tatsächlich so. Ich wollte am Anfang habe ich noch gedacht, okay, die coolen B-Boys und die coolen B-Girls, das ist ja auch so eine Dynamik zwischen denen. Oder Gilo macht manchmal auch ein B-Boy-Battle mit. Es ist doch irgendwie auch interessant, wie kann ich das denn darstellen und irgendwie. Habe ich dann gemerkt, nee, ich will das gar nicht darstellen, weil ich will eigentlich nur den B-Girls eine Bühne geben, weil es gibt genug andere Filme, wo, also B-Boys kennt jeder, so tanzende Jungs, die sich auf den Kopf drehen, ist ein Bild, was man irgendwie kennt.
Verbindet das auch so.
Ja, aber ein Mädel irgendwie, die eine Windmühle auf den Kopf macht oder sich dreht und die ganzen akrobatischen Moves macht, die Power-Moves, das gibt's halt seltener.
Du hast zwar eine Doku gedreht, aber hin und wieder hat man so das Gefühl, man ist in einer filmischen Situation, die eher so ist wie ein Spielfilm. Ich kann mir das jetzt nur so als Laie erklären, weil ich mich jetzt in Filminszenierung überhaupt nicht auskenne. Was sind denn die Elemente, die eine Doku dann tatsächlich irgendwo in so eine Grenzsituation zu einem Film bringen?
Also es gibt ganz einfache Dinge, wenn man eine Halbnahe hat und man geht der Figur so die ganze Zeit in dieser Halbnahe Kamera auf den Rücken hinterher. Überhaupt haben wir ja viele Wege oder auch einfach nur Nahen auf dem Gesicht und haben ja keine Interviews. Das heißt, wir haben oft ein Bild, wo wir zum Beispiel ja eine Halbnahe vom Gesicht, wir können halt sehr lange in das Gesicht schauen oder wir von der Seite im Profil und hören dann darüber, was die Personen sagen.
Und das ist nicht geskriptet, sondern ihr lasst einfach den Moment zu und versucht eben gar nicht da zu sein.
Ja, aber das ist nicht geskriptet, aber es ist so, dass ich habe keine richtigen Interviews geführt mit so Frage-Antwort und ich wollte überhaupt keine sitzenden Interviews, wie man das so oft sieht in Dokumentarfilmen, weil ich dachte, ich kann die Mädels jetzt nicht da so steif auf so einen Sessel setzen und dann Fragen stellen. Die sitzen, wenn dann auf dem Boden, die sind immer in Bewegung und ich hatte das Gefühl, ich möchte nicht so den Film so anhalten in so einem sitzenden Interview. Und deswegen habe ich mit denen Gespräche geführt. Und wir haben das Interviews genannt, aber eigentlich sind das die liegenden Interviews. Erstmals von mir aus.
Nach Lisa Wagner.
Nach Lisa Wagner, richtig. Und wir haben uns nach dem Dreh oder vor dem Dreh einen halben Tag genommen und uns irgendwie im Hotelzimmer aufs Bett gelegt. Und dann hat die Tonfrau irgendwie die ganzen Mikros aufgebaut. Und
die Tonfrau.
Und sich meistens versteckt. Sie hat nämlich eine unglaubliche Gabe, dass sie sich unsichtbar machen kann. Ja.
Die waren Dinge auch unsichtbar gerade offenbar.
Und das war halt richtig gut, weil man ist so meandert. Und ich wollte...
Meandert ist ein sehr schönes Wort. Das ist, wenn so ein Fluss so einen natürlichen, sich selbst den Weg bahnt, ne?
Genau. Und ich wollte auch, dass das so ist. Ich wollte, dass wir irgendwo anfangen und vielleicht irgendwo rauskommen. Aber dass so eine Tiefe des Gesprächs entstehen kann und nicht so... Okay, warte mal, habe ich jetzt die Frage richtig beantwortet? Und man muss sich so befreien irgendwie. Also was halt wichtig ist, ich glaube, dadurch entsteht so eine Wahrhaftigkeit im Gespräch. Weißt du, dadurch, dass ich dem ganz viel Raum geben konnte. Und daraus schneide ich dann natürlich diese Stellen. Und ich habe natürlich, das ist sehr vorbereitet. Und ich kann dir auch mal sagen, was filmisch noch daran ist. Wir haben mit einer sehr, sehr guten Kamera gedreht, die meistens bei Spielfilmen und bei Kinospielfilmen benutzt wird und es gibt einen einfachen Grund, warum es ganz unpraktisch ist für Dokumentarfilme, weil die einfach sehr schwer ist und wir hatten jetzt immer so einen Oschi dabei und aber irgendwann haben wir uns damit richtig angefreundet, so richtig gutes Equipment zu haben, sowohl Kamera als auch Ton, das ist einfach beim Dokumentarfilm manchmal einfach noch nicht gut budgetiert auch und oder wird dafür nicht ausgegeben und sowas hilft natürlich auch, aber es ist ganz viel auch Filmsprache und da gehen die Credits natürlich auch an die Kamerafrau Julia Lemke, weil wahnsinnig szenische Bilder auch gesucht hat. Aber wir haben das auch vorher sozusagen im Konzept entwickelt.
Wie gelingt es dir, diesen Rotlichteffekt wegzubekommen? Rotlicht in dem Sinne, als dass die rote Lampe aufleuchtet, wenn eine Aufnahme stattfindet. Wie gelingt es dir, dass deine Darstellerinnen und Darsteller sich natürlich verhalten, no filter sind und sich so benehmen, als ob man gar nicht dabei wäre? Du hast gesagt, dass man unsichtbar ist.
Ja, das ist eigentlich ein Zeitfaktor ganz viel, aber auch Begabung natürlich.
Weil du so empathisch bist.
Weil ich so empathisch bin, genau. Ja, nein, also jetzt Spaß beiseite. Es ist schwierig am Anfang, weil wenn das Vertrauensverhältnis noch nicht so groß ist, dann sind Leute eben noch am Mauern und zeigen sich noch nicht richtig. Aber je mehr Zeit du mit denen natürlich verbringst, auch außerhalb, also die ganze Recherchephase ist eigentlich der Zeitpunkt, wo man sich kennenlernt und wo man das Vertrauen schafft auch und wo man sagt, okay, was möchtest du mir zeigen aus deinem Leben? Und je besser man sich versteht mit der Person, desto mehr bekommt man auch geschenkt. Aber man weiß auch, dass es selber ein so wahnsinnig wertvolles Geschenk ist und mit dem man ganz, ganz gut umgehen muss. Weil man setzt es natürlich dann in einen Film, man hat hier Snippets da, verschiedene Blöcke und man muss diese Dinge natürlich, manchmal bringt man sie in einen anderen Kontext, aber man muss die Person sehr gut verstanden haben, gerade wenn man so ein Porträtfilm macht, wie jetzt Dancing Heartbeats ist. Und ich hoffe, dass mir das ganz gut gelungen ist.
Und es deckt ja so eine Sehnsucht ab. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, jetzt kommt die erste Folge, wo jemand nicht Authentizität sagen muss, aber es ist tatsächlich auch so ein Wunsch von Zuschauerinnen und Zuschauern, das Natürliche zu sehen, was eben nicht geskriptet ist. Ich habe jetzt auch festgestellt, wenn es zum Beispiel um Trends geht, dann erfreuen sich Reaction-Videos einer großen Beliebtheit. Und du hast ja dann bei Computerspielen insbesondere oder Konsolenspielen, da läuft halt jemand rum und der wird von jemandem gespielt, der an der Konsole sitzt oder an einer Tastatur und an der Maus. Und dann gibt es in diesen Reaction-Videos ja jemand, der dann auch eingeblendet ist in so einem kleinen Fensterchen und der das Ganze kommentiert. Auf Twitch millionenfach aufgerufen, auf YouTube genauso oder auch wenn jemand Filme kommentiert. Das scheint mir im Grunde auch so eine Möglichkeit zu sein, diese Natürlichkeit wieder zu bedienen. Wie siehst du das so mit diesen Reaction-Videos oder mit der Suche nach der Natürlichkeit? Weil dadurch, dass wir jetzt hier Social Media haben, sind ja, weiß ich nicht, 80 Millionen Filmemacher jetzt unterwegs auch.
Ja, ich glaube, das trifft einfach ein totales Grundbedürfnis der Menschen nach authentischen Geschichten, also nach wirklich erlebten Geschichten. Und ich glaube, man hat einen Detektor dafür, was es war und was es nicht war und was ist authentisch, was ist nicht authentisch. Und das ist eigentlich egal, in welcher Form man das nachher konsumiert, ob das in Computerspielen ist, mit einer Live-Person, die kommentiert oder in anderen Formaten. Ich glaube aber, was ganz klar ist, was ich nicht richtig geil finde und vielleicht auch andere nicht, das ist diese gescriptete Reality, das ist überhaupt nicht mein. Als die ganzen allerersten Dinge rauskamen wie Big Brother und sowas, ich glaube, das war am Anfang interessant, weil es neu war und das hat sich aber ziemlich schnell bei mir so, oder Dschungelcamp oder wie auch immer, das läuft sich dann ziemlich schnell bei mir aus.
Was ist das Natürliche bei so einer Show? Nur der Zuschauer wahrscheinlich, ne?
Ja. Ich kann echt gar nichts zu den Shows sagen, weil das ist irgendwie ich gucke das halt nicht gerne. Und ich glaube, deswegen bin ich da echt die falsche Person.
Nichtsdestotrotz hat das Storytelling ja nach wie vor seine Bedeutung. Ist es dann so, dass Menschen, die einen Film machen wollen, sich einen Storystoff aussuchen und dann den Film danach schreiben oder schauen, was ihnen einfällt und dann in ihrem Drehbuch feststellen, oh, das ist ja die und die Story und die Heldenreise, wo jetzt dann Verwandlung, Entwicklung oder sonstige Dinge eine Rolle spielen?
Das kann man nicht verallgemeinern. Ich glaube, jeder Regisseur, jede Regisseurin geht da anders heran an die Stoffe, die entwickelt werden sollen oder wollen. Bei mir kann ich nur sagen, ich habe erst das Thema, was mich interessiert. Und es muss mich so hart interessieren, dass ich weiß, ich bin die nächsten 5 Jahre dabei und finde das weiterhin total spannend und will da wirklich was wissen und erfahren. Dann im Dokumentarfilm muss ich ja auch so eine Art Drehbuch schreiben, also...
Du hast das ja richtig gelernt, ne?
Ich habe es richtig gelernt, tatsächlich, ja. Also, man kann das lernen und ich war ja vorher auch an der Universität, ne, als ich ja Theater, Film und Fernsehwissenschaft studiert habe, da habe ich sozusagen diese ganzen Grundgeschichten gelernt, also
Zutaten, die aber immer wieder anders verkocht.
Ja, das ist das klassische, wie funktioniert das klassische Hollywood-Kino, dazu gibt es halt Bücher und auch die Namen, die wir schon genannt haben, wie funktionieren Geschichten und so, aber da genau muss man ja auch schon mal ansetzen und fragen, okay, wie funktionieren denn Geschichten, wie erzählen wir uns Geschichten, Anfang, Mitte, Ende, wie ist das kulturell geprägt, wie man Geschichten erzählt, also sicher mal in einer patriarchalen Gesellschaft auch patriarchal. Und also das heißt, wie erzählen wir Geschichten, wie, aus welcher Perspektive, und ich glaube, da sind wir einfach echt noch nicht divers genug aufgestellt. Und
in Deutschland oder in der Welt allgemein, in der Filmwelt?
In der Filmwelt allgemein, also da gab es ja immer wieder also Bewegungen, das ist jetzt auch nichts Neues, was ich erzähle, sondern wir versuchen seit Jahren auch im Öffentlich-Rechtlichen natürlich andere Perspektiven aufzuzeigen, also nicht immer, ja, auch queere Perspektiven, also non-binäre Perspektiven, also da sind wir, da bin ich mit meiner weiblichen Perspektive ja schon eigentlich ganz gut aufgestellt.
Fast schon altmodisch, ne?
Genau, aber man muss schon sagen, dass diese, also ich finde, wir müssen von der Heldinnenreise sprechen und da gibt es auch Literatur zu, das ist ganz anders definiert. Also ich würde sagen, wenn...
Ist ja auch schon länger, Jeanne d'Arc, Hildegard von Bingen und wie sie alle heißen, ja?
Ja. Naja, aber ich glaube, mir geht es eher darum, wie sind Narrative sozusagen? Also wie, wenn du fragst über so Erzählmuster, also hat man vorher schon dann so Bausteine oder so? Natürlich, also das lernt man dann auch im Drehbuchseminar. Wie baut man Spannungsbögen auf und wie sind denn Filme aufgebaut? Und da gibt es Analysen und so, aber das ist schön einmal zu lernen. Und man verinnerlicht dann gewisse dramaturgische Prinzipien auf jeden Fall. Man kennt es dann irgendwann, aber letztendlich, glaube ich, geht es darum, dass man ein Gefühl entwickelt dafür. Und am besten hat man schon im Vorfeld, wie man eine Geschichte erzählt. Aber das muss man dann auch kontrollieren. So, wie ist meine Erzählweise denn geprägt? Welche Perspektiven kann ich denn verändern? Und da arbeite ich ja immer ganz besonders eng zusammen mit einem Psychologen aus Köln. Der ist Klaus Schneider vom Forum La Vida. Und ich mache sozusagen, ich stelle meine Drehbücher auf. Also Drehbuchstellen heißt das. Und das kommt so aus der systemischen Familientherapie.
Familienaufstellen, das heißt, ja. Du versiehst Menschen mit bestimmten Familienkonstellationen. Du hast eine Gruppe von 5 Leuten und sagst, du bist jetzt der Vater, du bist die Mutter, du bist die Tochter, du bist der Sohn, du bist der entfernte Nachbar, wie auch immer. Und dann ist das ja ein unerklärlicher Effekt, aber die verhalten sich dann auch so und können dann wahrnehmen, ob die Situation für die jetzt angenehm oder unangenehm ist.
Ja, so könnte man es beschreiben. Also es geht vor allem darum, sich sozusagen anzuschauen, wie funktioniert das Kleinsystem Familie, mit welchen Strukturen, mit welchen Dynamiken. Und man kann sozusagen auch andere Leute in diese Position reinbringen und man stellt die dann und man sieht dann, wie bewegen sich Dynamiken.
Also, wie zum Beispiel so ein Getränkewagen.
Genau, oder wie verändern... Was meinst du, was es heute gibt? Schnittchen.
Auf jeden Fall was man aus Gläsern konsumieren kann.
Naja, genau. Also man schaut sich halt eben an, wie entstehen da Dynamiken und man veräußerlicht sozusagen im Raum innerliche Strukturen, wenn man so will. Also man geht davon aus, dass man diese durch Perspektivwechsel, durch dieses Stellen auch erstmal versteht, wie sind denn überhaupt die Verbindungen zueinander oder auch die Dynamiken oder diese, wie kann man diese Dynamiken dann vielleicht auch verändern. Und das ist beim Drehbuch eigentlich kann man das sehr gut aufstellen und man sieht dann erst, okay, das sind meine Figuren, wie stehen die denn zueinander? Und das mache ich halt nach der Recherche, weil dann habe ich ganz viel Input, ich weiß, was ich alles erzählen könnte und weiß aber vielleicht noch nicht, was ist mein Fokus. Und deswegen, um den Fokus zu bekommen der Geschichte, ist es jetzt die Geschichte über Breakdance und ich erzähle irgendwie die ganze Geschichte des Breakdance und die Entwicklung.
Oder ist es vielleicht eine ganz andere? Ist es der Ausstieg auf einem bestimmten Milieu, wo man dann aus Verhältnissen kommt, wo man sich vorher nicht viel erlauben konnte und plötzlich sich selber auf Plakaten wiederfindet in der Großstadt?
Zum Beispiel. Also, Und dann findet man eben raus, genau, was sind eigentlich die Dinge, die da mich am meisten interessieren und die ich auch wichtig finde für die Person. Und da kam dann auch zum Beispiel diese Entscheidung, ich werde die B-Boys nicht mit reinnehmen, weil die spielen eigentlich gar nicht so eine Rolle. Es ist viel spannender zu schauen, wie die sich da durchkämpfen, aber auch dieser Kampf, ein innerer Kampf auch ist. Wo sind denn die eigenen Widerstände? Weil das ist irgendwie schwer, ist mit den, sich zu behaupten gegen die B-Boys. Das haben wir schnell verstanden. Aber was bedeutet das denn, da vorzusteppen als einzige Frau in einem Männerkreis, wenn du da nicht begrüßt wirst im Trainingsraum und dann trotzdem dein Ding zu machen? Also solche Sachen, also das fand ich dann spannend.
Kannst du überhaupt noch normal Filme anschauen eigentlich mit dem Wissen, das du hast? Oder achtest du so, oh, jetzt die Perspektive, die passt dazu und da meinte der Regisseur, die Regisseurin das so und so und jetzt muss man in die Richtung schauen und jetzt passiert das. Kannst du noch normal Filme gucken oder ist das für dich jetzt immer so eine analytische Sache auch?
Ich kann schon normal Filme gucken, aber es ist tatsächlich, kann es auch anstrengend werden, mit mir ins Kino zu gehen, wenn ich nämlich einen Film total scheiße finde zum Beispiel. Dann muss ich richtig aufpassen, dass ich nicht die ganze Zeit kommentiere, so, oh, ist das denn für eine Version? Ne? So. Aber nein, es ist natürlich, ich gehe super viel ins Kino. Ja, ich gehe wirklich viel ins Kino. Und ich glaube, es ist ganz natürlich, dass man, wenn die Geschichte nicht gut erzählt ist und ich so ein bisschen Abstand sozusagen habe von der Erzählung und es hat mich nicht richtig reingezogen, dann fange ich an, auf das Handwerk zu gucken. Aber in vielen Fällen ist der Film einfach richtig gut. Und dann bin ich genauso reingezogen wie jeder andere Zuschauer auch. Und dann.
Wann zuletzt?
Oh, ich war jetzt am Sonntag im Kino, habe einen japanischen Film gesehen, Evil Doesn't Exist. Richtig gut.
Jetzt habe ich gehört, dass mittlerweile auch der Bereich des Drehbuchschreibens von der KI gekapert wird und dass es für Netflix so bestimmte Regeln gibt, dass ab einer bestimmten Minute da eine Kussszene kommen muss, dass sich dann zwei Protagonisten und Antagonisten begegnen sollen, damit der Film tatsächlich von der menschlichen Psyche abgeleitet her spannend ist und so ein gewisses Level hebt. Und da würde mich mal interessieren, ob wir das irgendwann mal merken, dass da kein Mensch mehr die Feder geführt hat fürs Drehbuch, sondern dass wir jetzt was Automatisiertes haben, wo nur die Darsteller noch so das Halbnatürliche sind.
Also ich glaube, ein klassischer Hollywood-Film hat auch schon seit den 70er Jahren oder so, also da, oder man weiß es eigentlich schon, es gibt diese Strukturen schon länger. Also dazu, dass ich irgendwie eine Dramaturgie genau aufgeschlüsselt habe, in Minute 52 muss jetzt hier und da muss der Held jetzt irgendwie mindestens zur Umkehrung gezwungen werden und so, das gibt es schon alles. Und dass der Wille da ist, das so zu perfektionieren, dass der Konsument des Produkts Film am meisten konsumiert. Das ist so und da geht es dann halt um Geld und das ist aber irgendwie auch echt traurig und das ist auch das, was ich eigentlich nicht so gerne mir anschaue. Das sind sehr konforme Filme dann. Wenn es optimiert ist und wenn alles andere stimmt, dann sage ich auch nicht nein, aber es ist, ich glaube mit KI, um darauf zurückzukommen, es gibt einen Riesenaufschrei natürlich in Amerika bei den Drehbuchautoren. Es schwappt auch hier herüber. Da geht es einfach um Urheberrechte und womit werden die KIs gefüttert? Und das sind einfach unsere Geschichten und unsere Dinge, die wir uns ausgedacht haben. Und dann ist es nur fair, dass man das ordentlich lizenziert und dass es dafür Ausschüttungen gibt. Und das muss einfach gewährleistet sein. Das ist geistiges Eigentum, das sind Urheberrechte und es kann jetzt nicht einfach sein, dass wir das so zur Verfügung stellen. Und wer profitiert dann nachher letztendlich davon? Sicher nicht die kleinen Autoren, sondern die großen Konzerne.
Also wenn es diese Abfolgen gibt, die dann vielleicht auch durch den Menschen als natürlich oder logisch wahrgenommen werden, merkt man denn, wenn da so Brüche sind, wenn da an erwarteten Stellen eben nicht diese eigentlich so vorgegebenen Szenen stattfinden von ihrer Funktion her im Film?
Ja, komischerweise sind wir so geprägt in unseren Sehgewohnheiten, dass man sich tatsächlich schnell langweilt, wenn es zum Beispiel ja keine Weiterentwicklung gibt oder keine Wendung oder wie auch immer. Also das sind dramaturgische Grundprinzipien, das gibt es auch im Theater und so. Also was ich auf meinen Film bezogen sagen kann, ist, dass ich da auch immer versuche, ein Gespür für zu haben oder natürlich auch weiß, so jetzt muss es hier anziehen und wo ist eigentlich der Höhepunkt einer jeden, also was ist, worauf arbeiten wir hin, das arbeiten wir natürlich ganz, ganz viel mit der Editorin, also die Editorinnen haben da meistens noch eine extremere Fähigkeit natürlich, weil das ist ihr Daily Business, auch die haben einfach ein sehr gutes dramaturgisches Gespür. Und man merkt auch einfach selber, wenn es irgendwo nicht mehr anzieht oder man redundant wird oder so. Das heißt, aber wie gesagt, im Dokumentarfilm arbeitet man mehr nach Themen und alles, was, worüber wir jetzt gerade sozusagen gesprochen haben, das ist schon sehr Spielfilmtheorie. Und aber auch im Dokumentarfilm natürlich befolgst du gewisse dramaturgische Regeln oder Ansätze, weil es einfach sonst total plätschert und man ja gar nicht weiß, wozu man gerufen ist. Und das testet man auch in Test-Screenings. Und ich war jetzt auch mit dem Film in...
Das heißt, du hast Fokusgruppen, die sich das anschauen, oder?
Also ich bin von der DFFB hier in Berlin.
Was ist das?
Das ist die Film- und Fernsehschule, Deutsche Film- und Fernsehschule Berlin. Auf jeden Fall gibt es an der Berliner Filmhochschule hier, an der DFFB, eine Dokumentarfilmklasse von Andres Feil. Und dort war ich auch mit dem Projekt Dancing Heartbeats. Und dort sichtet man dann auch immer wieder verschiedene Fassungen, verschiedene Schnittfassungen. Und dann merkt man natürlich, wenn viele sagen, so da habe ich das noch nicht verstanden. Oder irgendwie, warum macht die Person das und das? Da hat man dann schon Feedback. Und das ist natürlich ein wahnsinniger Glücksfall, wenn man so eine Gruppe hat, in der man immer wieder seine Fassungen zeigen kann, weil irgendwann hat man selber überhaupt gar keinen Abstand mehr zu den Dingen.
Vom Abstand kommen wir zur Nähe zur Community. Und zwar möchte Anja Menzendorf, selbst Schauspielerin, wissen, ob uns andere Länder im Filmemachen etwas voraus sind. Wo ist im Ranking der deutsche Film? In Anführungszeichen.
Das ist so eine Produzentenfrage. Ich würde sagen, klar, man schielt immer nach Amerika. Das ist aber ein völlig anderes System. Wir funktionieren ja hier mit Fördermitteln. Dort sind es Unternehmer, also Einzelpersonen. Und das ist ganz anders. Also, was ich sagen kann, das System in Frankreich gefällt mir persönlich ganz gut.
Wie ist das aufgestellt?
Jetzt frag nicht so Detailfragen. Ich kann
ja, wen soll ich denn sonst fragen? Du bist die Expertin dafür, hör mal. Also ich denke mal so, wenn öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten am Ende im Abspann auftauchen, dann gehe ich ja davon aus, dass es ein Stück weit auch gebührenfinanziert ist. Das macht das Ganze ja dann auch demokratisch, wenn man das ja auch als Demokratieabgabe bezeichnet, dass da Raum geschaffen wird für kulturelle Projekte. Da bestimmen ja Gremien darüber, ob sowas angenommen wird. Jetzt hast du den kapitalistischen Ansatz angesprochen, wenn in den USA gewissermaßen Menschen ein Investitionsinteresse haben und dann sagen, okay, das könnte jetzt etwas sein. Und was ist in Frankreich anders?
Da gibt es einfach eine ganz andere Filmkultur. Menschen gehen einfach viel mehr ins Kino und dort hat der Arthouse-Film, der künstlerische, ein bisschen abseits vom Mainstream-Film, der vielleicht die etwas ja, nischigeren Themen hat und nicht unbedingt jetzt eben nach diesen großen Massenkriterien produziert ist. Und das, glaube ich, ist in Frankreich einfach, da gibt es viel mehr Raum für diesen künstlerischen Film, der dann halt eben vielleicht weniger einspielt und auch vielleicht nur, also von vornherein durch seine Thematik ein kleineres Zielpublikum bekommt. Aber die werden trotzdem gemacht. Und ich finde das Fördersystem super in Deutschland. Das sind ja Steuergelder, mit denen wir diese Filme machen. Da muss natürlich gewährleistet sein, dass es durch diese Gremien schafft, dein Film, dass er es irgendwie, dass dein Buch es halt vor allen Dingen erstmal schafft. Ne? Wir sind ja trotzdem nicht in dem Sinne ja, zensiert oder sowas. Also das ist halt, wir versuchen ja trotzdem den bestmöglichen Film zu machen. Also, und in dem Sinne sind wir dann halt nicht von einem Interessengeber so beeinflusst. Also ich kann es schwer sagen, es ist wirklich, für mich ist es diese Filmwelt, in der ich gerade bin, es ist die deutsche, diese Filmlandschaft. Ich weiß, wie da die Fördermittel funktionieren, ich weiß, wie man gefördert wird, wie man Anträge schreibt.
Im Wissen darüber, dass gewisse Dinge eher durchgehen, wenn man bestimmte Geschmäcker bedient?
Nee, man muss einfach ein gutes Gespür für Zukunftsthemen haben. Das heißt, man muss eine Sache entwickeln, die jetzt in 5 Jahren dann auch noch spannend ist. Und es gibt dann schon Kriterien, was ist die gesellschaftliche Relevanz? Also ist jetzt, wenn ich jetzt eine Doku mache über meinen Nachbar, ist das gesellschaftlich relevant oder eben nicht? Also ist das nur eine private Geschichte, die da, dann ist...
Ja, wenn der Nachbar Olaf Scholz ist?
Ja, zum Beispiel, dann geht's wieder. Ja, man muss das natürlich auch argumentieren, dass man Steuergelder bekommt, um eine Geschichte zu erzählen. Und ich glaube, da ist dann auch immer jetzt bei Dancing Heartbeats ist, geht es ja um ganz tiefsitzende oder ganz tiefgründige, meiner Meinung nach, Themen. Es geht um Themen, die wir alle kennen. Weißt du, es geht darum, wie finde ich meinen Platz in der Gesellschaft? Wer bin ich eigentlich? Und wenn wir alle nach Individualität streben, gehen wir dann eigentlich unter diesem Individualitätswahn verloren? Und wo ist überhaupt unser Grundbedürfnis? Eines der vier psychischen Grundbedürfnisse ist halt das Bedürfnis und der Wunsch nach Bindung. Und wo finden wir die noch? Und die finden wir dann vielleicht nicht in der Familie, in der Kernfamilie, weil es da schwierig ist mit dem Hintergrund und weil man vielleicht in sehr einfachen Verhältnissen aufwächst. Aber die findet man dann vielleicht beim Breakdance, im Jugendhaus, wo andere Kinder trainieren, wo man nichts dafür zahlen muss, dass man braucht kein Sportequipment. Man kann auch in Straßenkleidern breaken. Also, und ich glaube, das sind dann so Dinge, die Geschichten, die da erzählt werden, die sind halt super spannend. Und da können sich, glaube ich, viele mit identifizieren, einfach mit den verschiedenen Themen, die da angesprochen sind im Film.
Es haben sich auf jeden Fall auch Menschen damit identifiziert, als ich über Instagram aufgerufen habe, dass du im Ehrlichen Trierer Podcast auftrittst. Plötzlich schrieb Beatrice Linzmeier von diertrier.de: Ey, das ist so die Schwester von Lukas. Was hat's denn damit auf sich?
Ja, ich habe ja drei Brüder und da sind mindestens mal zwei ganz schön stadtbekannt. Mein großer Bruder war relativ viel unterwegs in Trier, so in seiner Jugendphase, so im Palastgarten und so weiter. Und wie ich sehe, mein kleiner Bruder auch. Also, naja, wir waren ja auch bekannt, ne? Wir haben ja auch Dance-Contests gewonnen zum Beispiel, mein kleiner Bruder und ich. Wir haben zusammen, also zweimal im DJs im Alten, kennst du das noch? Im DJs, in diesem Club.
Nee, kenne ich nicht, war vor meiner Zeit.
Du bist ja noch so jung, ne?
Alles relativ.
Naja, auf jeden Fall gab es vom Trick 17 so Partys in Trier und die waren eigentlich immer ziemlich cool und dann gab es da so Dance-Contests und ich weiß noch, ich habe da einmal so eine richtig coole Sonnenbrille gewonnen. So eine, das weiß ich auch nicht, also auf jeden Fall haben wir da zweimal gewonnen im Freestyle. Also Tanz war auch schon immer irgendwie in meinem Leben.
Da hat der Gerrit doch noch eine Rolle gespielt als Organisator, ne?
Richtig.
Gut, liebe Lisa, wir bleiben in Trier und kommen jetzt zum Dailler. Früher hieß das Quickfire. Das sind 16 Fragen bzw. Situationen, die es von dir zu inszenieren gilt. Bist du bereit?
Okay.
Dein Lieblingsort in Trier?
Kaiserthermen.
Dein Trierer Lieblingsgericht?
Krumperschnitzer.
Deine Trierer Lieblingsvokabel?
Oh, leck.
Wie oft warst du in deinem Leben schon auf der Porta Nigra?
Einmal.
Das letzte Konzert, das du besucht hast?
In Trier? Oh Gott. Das weiß ich nicht, wie das hieß, aber das war irgendwas bei der Porta. Irgend so ein Festival mäßig.
Deine Trierer Lieblingsgastronomie?
Café Dietrich? Gibt's nicht mehr. Das war einmal, weißt du, wo das war?
Paulusplatz in der Nähe, oder?
Genau, also ich weiß jetzt auch gar nicht mehr. Siehst du, ich habe ja schon alles vergessen aus Trier, aber da gab es auf jeden Fall geile Pommes. Und da haben wir irgendwie immer nach der Schule abgehangen und Pommes gegessen.
Trier ist liebenswert, weil...
Weil es so schön ruhig ist und beschaulich und einfach.
Was ist das Erste, was du immer machst, wenn du in Trier bist?
Ich gucke zur Mariensäule.
Jetzt kann ich dir als Gewinn eine Eiskarte aus den 90ern zeigen und du darfst dir was aussuchen.
Oh, ehrlich gesagt, ich fand den Flutschwinger geil, aber das kann man jetzt auch nicht mehr so sagen. Und vor allem, der kommt mir mit geil auch nicht. Und dann mochte ich immer dieses, was man so raus... Hier, Ed von Schleck! Ed von Schleck natürlich.
Ed von Schleck. Also bis jetzt 100% dabei. Alle, die bis jetzt mitgemacht haben, haben immer Ed von Schleck gesagt.
Und was ich auch geil finde, ich kann auch was anderes nehmen, aber die sind gar nicht drauf. Dies Eiskonfekt. Ich dachte, dass es das auch safe in den 90ern gab. Also was ich überhaupt nicht mag, diese Waffelgeschichte da, ne? Boah, nee.
Den Nappen? Ja. Domino?
Nee, das ist alles nicht meins. Ich habe entweder hier Capri, fand ich mal geil. Hier.
Calippo?
Ja, Capri. Also Calippo, genau. Aber ich dachte, das hier, Capri.
Ach, Capri, stimmt. 50 Pfennig damals.
Ja, also Capri war eigentlich immer das Eis, was ich gekauft habe im Südbad. Das ist eigentlich auch der schönste Ort, ehrlich gesagt. Ich gehe von Kaiserthermen auf Südbad.
Der Konfekt übrigens.
Oh, da ist er! Eiskonfekt. Aber.
€2 damals.
Ja, und das war zu teuer, deswegen Capri. Ich bleib bei Capri. Capri ist geil, das war schön, wenn man so Durst hatte, das war so wie so ein Durstlöscher auch. Und man konnte es abbeißen.
Viel Spaß mit den, was ist der Plural von Eis?
Eisens.
Mit den Eisens?
Viel Spaß mit den Wägelchen.
Und welche? Jetzt werden die Teller aufgetischt hier. Ist gut. Gut, Lisa, dann stell dir jetzt mal vor, du triffst morgen die berühmte Fee und sie fragt dich, Lisa, wir machen das, wie du das möchtest und gestalten den Tag ganz nach deinem Wunsch. Möchtest du heute etwas lernen, etwas erleben oder etwas verdienen?
Lernen.
Welche drei Bücher würdest du uns empfehlen?
Erzählende Affen tatsächlich.
Ich wusste, dass es kommt.
Dann von Stefanie Stahl, Das Kind in dir muss Heimat finden. Heißt das so? Ja. Das dritte. Oh, vielleicht war es ein bisschen esoterisches. Das habe ich aber erst angefangen. Ich weiß noch nicht, ob es so richtig gut ist, die Rückkehr zur Liebe.
Geht wahrscheinlich in Liebe auch, ne?
Ja, es geht, also ich bin erst auf den ersten paar Seiten, aber es geht darum, dass man um ein Wunder bitten kann.
Weil entweder ist ja alles ein Wunder oder nichts, ne?
Ja.
Welche Lebensweisheit aus deiner Jugend hat dich am meisten geprägt?
Ich finde die Musik auch gerade ganz schön. Vielleicht antwortet die Musik für mich. Welche Lebensweisheit hat mich geprägt? Als Kind?
Kleinvieh macht auch Mist.
Ja, ich weiß, okay, ich weiß, was du meinst. Probieren geht über Studieren, wie sagt man das so?
Welchen drei Instagram-Seiten sollte man unbedingt folgen?
Ja, also natürlich deiner, meiner und
sich selbst, ne?
Und auf jeden Fall einer guten therapeutischen Seite. Stefanie Stahl zum Beispiel.
Was machtest du als Kind, was du als Erwachsene nicht mehr magst?
Also du stellst mir ja Fragen heute.
Ja, das ist normal für einen Podcast eigentlich.
Aber so, keine Ahnung. Was mochte ich als Kind? Also was?
Was mochtest du als Kind, was du als Erwachsene nicht mehr magst? Außer jetzt das Capri-Eis vielleicht, aber das würdest du wahrscheinlich immer noch mögen.
Oh ja, ich weiß was. Milchreis.
Und was magst du als Erwachsene, was du als Kind nicht mochtest?
Kaffee?
Deine Lieblingsserie auf Netflix?
Im Moment Sex Education, finde ich cool. Und Lydia Poet fand ich auch gut.
Muss man in deiner Situation allen Streamingdiensten folgen oder gibt es da bestimmte Abo-Varianten, wo du alle im Repertoire hast? Oder wie würdest du da priorisieren?
Also es ist natürlich eine Kostenfrage. Ich finde, ich würde gerne allen folgen, aber es ist irgendwie, also ja, man versucht sich halt immer auch mal Accounts zu teilen und sowas, weil sonst wird es ja irgendwie bescheuert. Aber eigentlich braucht man sie alle.
Also ja. Paramount, Amazon Prime, Disney Plus.
Wieso Disney Plus, genau. Also eigentlich, ich muss immer wieder, und das ärgert mich auch, ich muss immer wieder recherchieren und dann habe ich irgendwie die Bezahlschranken und irgendwie Zugänge nicht und das ist schon echt nervig so. Also da müsste man sich mal irgendwie, müsste man mal so einen Förderfonds oder irgendwas anschaffen, sowas wie auch für Journalisten, ne? Dass man irgendwie ja einen so einen Ausweis hat, den man dann irgendwie zahlt und dann aber dann alle gucken kann. Und
stell dir mal vor, Lisa, du könntest alle Plakatwände in Trier mit einem Satz versehen. Welcher wäre das?
Tanze, denn wer tanzt, der liebt.
Das ist ein schönes Schlusswort für diese tänzerische Folge mit Lisa Wagner, Regisseurin und Filmemacherin aus Schweich bei Trier, die jetzt in Berlin wohnt. Vielen Dank.
Danke dir.
Im Leben nicht.
Der ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion.
Die jeder kennt.
Präsentiert vom Trierischen Volksfreund.